Ja, also ich bin in eine neue Welt eingetaucht. Wir haben durchaus eine finanzielle Situation, die ich vor einem Jahr als sehr angespannt beschrieben habe. Ja, es gibt immer wieder diese Diskussionen, wie viele Menschen jetzt aufhören, Turniere zu spielen wegen der Turnierlizenz. Ja.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Hallo, liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2026, also zumindest für Richard die erste Folge. Ich habe ja schon eine mit Timo gemacht zu Marty Supreme. Aber jetzt auch endlich mit Richard, den ich auch am Sonntag schon gesehen habe im Düsseldorf beim TTBL-Spiel zwischen ganz vielen chinesischen Fans. Richard, hat dir das gut gefallen dort?
Ja, also ich habe es ehrlicherweise genossen, weil es waren fast 3.500 Zuschauer da, gefühlte 2.500 chinesische Schlachtenbummler, mit denen ich auch dann komplett zur S-Bahn gelaufen bin und versucht habe, dann die S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen zu bekommen, beziehungsweise Bahnhof zu bekommen. Also das hat dann schon zwischendurch Auswüchse. Ich glaube, die S-Bahn-Station war darauf nicht vorbereitet, aber war natürlich ein tolles Event.
Mal abseits von den ganzen chinesischen Fans, wie hast du das, ja, wir nennen es ja mittlerweile schon Klassiko, erlebt, rein vom Sportlichen her?
Ja, also ich will mal so sagen, man hat schon gemerkt, dass zwar die Spieler wollten und auch die große Kulisse genossen haben, aber ich glaube, wir haben Spiele gesehen, die so ein bisschen up and down Situationen hatten. Das heißt, zwischendurch sehr, sehr gute Ballwechsel, dann aber auch zwischendurch eben ein paar Ballwechsel, die so ein paar von einfachen Fehlern gezeichnet waren. Also insofern, man merkt, dass es jetzt so diese Phase ist, wo man den Spagat schaffen muss zwischen einem Bundesligaspiel, wo man auch wirklich eben gut performen möchte, und dem internationalen Kalender. Wir kamen ja, wenn man so will, direkt von verschiedenen Turnieren vorher beim Top 16. Also es ist schon jetzt im Augenblick sehr, 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 sehr vielfältig mit einem unglaublich engen Wettkampfkalender. Und ich meine das in der einen oder anderen Geschichte ja auch gespürt zu haben beim Spieler.
Bist ja auch ein feinfühliger Sportdirektor, aber ich glaube, jetzt ist auch erstmal 4 Wochen TTBL-Pause, stehen einige größere WTT-Turniere an. Darüber reden wir vielleicht gleich noch, aber bevor ich es mir hier noch bei meinem quasi ja Chef versau, der hier sitzt und noch nicht teilnehmen darf am Podcast, begrüße ich heute unseren heutigen Gast, den wir ja vor ein paar Wochen schon mal kurz bei uns hatten und damals schon gesagt haben, Mensch, wir müssen das noch ein bisschen vertiefen. Du kommst bald noch mal vorbei. Ich kann so viel sagen, er ist knapp über 40. hat 4 Kinder, Top 300 der Deutschlandrangliste, ich hoffe, das stimmt noch in etwa, ist promovierter Wirtschaftsinformatiker und hat viele Jahre oder sogar Jahrzehnte, glaube ich, bei einer der renommiertesten Unternehmensberatungen der Welt, kannst mich gleich gerne korrigieren, gearbeitet und ist seit März, also seit fast einem Jahr, der DTTB-Vorstandsvorsitzende. Dr. Wolfgang Dörner. Ich sage jetzt einfach mal, hi Wolfgang, schön, dass du da bist. Das mit über 40 stimmt nicht ganz, aber fast.
Danke, Benedikt, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute. Ja, knapp über 40, so würde ich gerne gesehen werden. Ich bin 51 allerdings, ja. Und 300 in Deutschland würde ich auch gerne noch sein, aber ich glaube, es geht steil in Richtung 500, ja. Weil ich auch ein bisschen verletzt war in den letzten Monaten und wenig gespielt und trainiert habe. Und da ging es jetzt nur noch nach unten.
Genau, Wolfgang, also das sei kurz erlaubt, ja, du hast es ja angesprochen, du hast sozusagen, da hatten wir noch ein großes Meeting, kurz bevor du zur Knie-OP abgetaucht bist und bist sozusagen rekonvaleszent, aber ich bin mir sicher, du greifst in der Rückrunde das ein oder andere Mal ganz, ganz bestimmt wieder an.
Ich versuche unbedingt meiner Mannschaft in Langen vom TTC Langen zu helfen, aber bisher war ich eher eine Belastung als eine Hilfe. Ich hoffe, das ändert sich noch im Laufe der Rückrunde, weil sonst ist der Abstieg da kaum noch zu verhindern.
Ja, und der Richard ist ja auch nur aus den Top 300 in Deutschland rausgefallen, weil er verletzt war, glaube ich, oder?
Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber du wirst das bestimmt irgendwann mal eruieren. Ich weiß, dass ich in Langenselbold nach wie vor auf Position 3 auflaufe. Das ist so meine Orientierung. Das hat noch nicht so unbedingt was mit 300 zu tun, aber geht vielleicht in die gleiche Richtung.
Ja, die treuen Hörer können ja mal nachgucken, auf welcher Position Richard Brause sich bewegt. Auf jeden Fall trotzdem dafür, dass du knapp über 40 bist, Wolfgang, noch eine starke Leistung, da mitzuspielen. Also ein passionierter Tischtennisspieler, der jetzt auch, ja, man kann eigentlich sagen, an der Spitze von, ja, Tischtennis Deutschland steht, als Vorstandsvorsitzender. Und normalerweise haben wir die Tradition, Wolfgang, dass wir immer alle Gäste mit unserem Ping-Pong-Spiel, also 11 schnelle Fragen, 11 schnelle Antworten begrüßen. Das haben wir aber schon gemacht in Frankfurt. Deswegen, ja, musste ich mir jetzt was Neues überlegen. Und da dachte ich mir, was wäre nicht besser, um deine Eignung als Vorstandsvorsitzender zu testen, ein kleines Tischtennis-Quiz zu machen.
Wow, okay. Da steht jetzt einiges auf dem Spiel, fürchte ich.
Einiges auf dem Spiel. Ich kann dir auch sagen, es ist ganz schön schwer. Und deswegen habe ich mir überlegt, du darfst zweimal den Richard-Joker einsetzen. Also der Richard kennt die Fragen jetzt auch nicht. Der darf dir dann helfen. Der Richard kann auch, Richie, du kannst auch gerne im Stillen mitraten und kannst dann sagen, wie viele Fragen du gewusst hättest. Aber ich sag mal, ein paar sind, glaube ich, gut zu beantworten und ein paar sind ein bisschen schwierig. Also wenn du nicht alle schaffst, Wolfgang, musst du dich nicht grämen. Ich glaube, das würde keiner schaffen in Deutschland.
Okay. Das mit dem Richard-Joker gefällt mir, das entspricht dann auch ungefähr dem Ablauf eines normalen Arbeitsalltags hier beim DDB. Da habe ich den Richard-Joker auch und brauche ihn regelmäßig.
Ja, dafür ist er da. Ah nee, ich möchte dem Quiz nicht vorgreifen. Also ich fange mal an, okay? Erste Frage aus dem Bereich Regelkunde. Ab welcher Spieldauer in einem Satz tritt das Modell der Wechselmethode in Kraft, sofern nicht beide Spieler bereits mindestens 9 Punkte erreicht haben. Also wenn nicht 17 Punkte gespielt sind, ab welcher Zeit wird die sogenannte Wechselmethode eingesetzt?
Nach 10 Minuten. Das weiß ich jetzt gerade, weil ich zufälligerweise am Tisch saß, als Andreas Gehm aus dem Verein von Richard gegen meinen Mannschaftskollegen Benno Strieder gespielt hatte und ich musste stoppen, ja.
Ich hoffe, du hast dann auch die Netto-Spielzeit gestoppt, weil es geht da, glaube ich, wirklich nur um die Zeit, wo der Ball ja auch quasi gespielt wird, nicht wo...
Selbstverständlich.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. In dem Zusammenhang habe ich übrigens noch eine andere interessante, das wusste ich auch nicht, Frage. Ich habe natürlich die KI gefragt für dieses Quiz, also ich habe jetzt nicht alles nachgeschlagen, das ist ja heutzutage möglich. Gab es noch eine andere Frage, ob denn, wenn jemand eine Timeout nimmt, der andere Spieler so lange am Tisch bleiben darf und zum Beispiel Schattenübungen machen darf, um weiter warm zu bleiben. Glaubt ihr, es ist erlaubt oder nicht erlaubt?
Das ist erlaubt.
Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Ja.
Gehört nicht zum Quiz, aber die Antwort stand, dass es nicht erlaubt ist, dass sich beide quasi um den Bereich vom Tisch entfernen müssen. Also vielleicht werden jetzt gleich ein paar wütende Schiedsrichter anrufen und der KI widersprechen.
Dann hätten wir auch die Schiedsrichter gut mitgenommen. Denn wir haben ja auch schon mal eine sehr gute Schiedsrichterin dabei gehabt hier bei uns. Und insofern sind wir natürlich immer froh, wenn wir jetzt hier, ich will es mal so ausdrücken, weiter erhellt werden, wenn es Unsicherheitsfaktoren auch in der Regelkunde beim Vorstandssport, Vorstandsvorsitzenden oder bei Benedikt Probst gibt.
Ja. Also das mit den 10 Minuten hätte ich, glaube ich, auch noch gewusst. Das war ja nur die leichte Einstiegsfrage. Die zweite Frage ist aus dem Bereich Material, nämlich wie hoch das exakt vorgeschriebene Gewicht eines Standard-Wettkampfballs sein darf. Ich kann dir einen kleinen Tipp geben, es sind nicht Kilogramm, es sind nicht Tonnen, es sind Gramm, von denen wir hier reden. Wir reden natürlich vom 40-Millimeter-Ball.
Ja, ich würde sagen, irgendwas zwischen 2 und 3 Gramm. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr.
2,7 Gramm. Richard, lassen wir das als richtige Antwort gelten?
Ich würde das durchgehen lassen. Ich wäre mir jetzt auch irgendwie etwas über 2 Gramm, hätte ich gesagt. Aber genau hinter der Kommastelle hätte ich es jetzt auch nicht im Kopf gehabt, ganz ehrlich.
Also ich muss zugeben, ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Ich hätte vielleicht irgendwas geschätzt, so unter 10 Gramm. Aber von daher finde ich das beeindruckend, dass du das so genau weißt. Und in dem Punkt spreche ich dir dann auch zu. Auch im Sinne unserer zukünftigen Zusammenarbeit. Dritte Frage. Wer war der erste männliche Spieler, der den Tischtennis-Grand Slam geschafft hat? Also der sowohl Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger im Einzel war?
Boah, da bin ich blank. Also das wäre eigentlich was für den Richard Joker, würde ich sagen. Ich würde persönlich wahrscheinlich sowas wie Malong raten, aber ja, ich gebe es lieber an den Sportvorstand.
Also ich bin mir relativ sicher, dass Liu Guoliang das geschafft hat. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob es vorher jemanden gab. Also
bist
ich würde auch Liu Guoliang
sicher, Richard. Bist du dir ganz, ganz sicher, ob das die richtige Antwort ist?
Ich würde das jetzt mal auch im Sinne der Kürze des Podcasts so in den Raum stellen und gelobe dann Besserung, wenn du mich eines anderen oder besseren belehrst.
Ja, also ich habe hier Jan-Ove Waldner stehen, der das Anfang der 90er geschafft hat. Ich hoffe, das stimmt. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn der Richard was anderes sagt, weil der Richard ist für mich die Tischtennis-Instanz, was solche Dinge wird.
Also Leo ist, er war Weltmeister, er war Olympiasieger und der hat auch den Weltcup gewonnen. Aber vielleicht hat er nach Waldi das Ganze gemacht. Anfang der 90er, Waldi?
Ich glaube 1992.
Wenn die Frage nach dem ersten ist, da ist natürlich Leo etwas später. Ne? Leo kam etwas in der zweiten Hälfte der 90er Jahre nach oben.
Ich wusste gar nicht, dass es den schon so lange gab. Also 1990 hat Jan-Ove Waldner in Chiba den World Cup gewonnen. Weltmeister war er das erste Mal, gute Frage, erster Platz im Einzel. 96, kann das sein?
Walding?
Ja.
Waldi war das erste Mal Weltmeister 89.
Ach, Europameister ist hier, genau.
Ja, Europameister so. War er, meine ich, ja etwas später.
Ja. Und Olympia, dann stimmt's. Also Olympia 92, 89 Weltmeister, World Cup, was habe ich gerade gesagt, 91. Also schade, dass dein Joker nicht gezogen hab. Er ist trotzdem weg.
Ja, so ist das im Leben manchmal.
Wir haben wieder eine Frage aus der Regelkunde, weil das sind immer die spannendsten Fragen eigentlich. Ein Spieler rutscht beim Schmetterschlag der Schläger aus der Hand. Er trifft den Ball mit dem Schläger im Flug korrekt auf gegnerische Seite, während der Schläger selbst im Anschluss auf den Boden fällt. Zählt der Punkt für ihn oder ist das nicht regelkonform?
Zählt nicht. Der Schläger muss noch in der Hand des Spielers sein oder der Spielerin.
Sehr gut. Da brauche ich gar nichts weiter dazu zu sagen. Also in der Regelkunde bist du echt auf Zack. Das merke ich sofort. Die Schiedsrichter werden es dir sehr hoch anrechnen. Frage Nummer 5. Welcher Spieler ist mit insgesamt 6 olympischen Goldmedaillen der erfolgreichste Tischtennis-Olympionike aller Zeiten?
Da würde ich auch gerne wieder an den Richard weitergeben für den Joker. Gut.
Da bin ich bei Malong.
Ah, Richard, richtig. Er sah das Joker jetzt gestochen, dafür sind seine Joker jetzt weg. Genau, Malong hat mit seiner Goldmedaille in Paris im Team da, glaube ich, den Allzeitrekord gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Anzahl der Medaillen, ob er die mal überholt hat oder gleichgezogen ist, da bin ich gerade mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hat er den meisten Goldmedaillen gewonnen. Sechste Frage. Warum wurde der Name Ping-Pong im Turniersport durch Tischtennis ersetzt? Ich kann dir sagen, es war schon Anfang des 20. Jahrhunderts, dass das passiert wird. Ist jetzt eine Frage, die du vielleicht nicht weißt, Wolfgang, aber die du vielleicht dir erschließen könntest, auch vor deinem, beruflichen Hintergrund nicht direkt, aber ja.
Womöglich hat es in irgendeiner Sprache etwas bedeutet, was nicht zur Sportart gepasst hat und deswegen musste man sich was Neues einfallen lassen. Ist aber Spekulation.
Finde ich sehr kreativ, stimmt aber nicht. Richard, hast du eine Idee? Wir sollten das unser Podcast, ein Quiz-Podcast machen. Das macht mir
Wir lernen jede Menge. Vielleicht hat das eine komische Bedeutung in irgendeiner Sprache, weiß ich nicht.
Ja, es hat dein Vorstandskollege auch gerade gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass der Begriff Ping-Pong geschützt war, beziehungsweise als geschützte Marke eingetragen wurden und daher mussten die Verbände auf den Begriff Tischtennis umsteigen oder ausweichen, um halt keine Lizenzgebühren oder ähnliches zu bezahlen oder irgendwelche Verstöße zu begehen. So, Frage Nummer 7. Welcher tschechische Spieler gilt als Erfinder der speziellen Rückhandbanane über dem Tisch, der ja auch so ein bisschen, Richard, das moderne Tischtennis revolutioniert hat?
Die Rückhandbanane, genau. Gefürchtet, wer kennt sie nicht?
Ich wusste nicht, also wenn das stimmt, überrascht es mich echt, weil ich das überhaupt nicht wusste. Aber tschechischer Spieler, ja, vielleicht kommt man da drauf.
Ich bin zwar ein großer Freund der Rückhandbanane, aber ich muss passen bei dieser Frage. Es tut mir echt leid.
Ich gebe dir noch einen Joker vom Richard, noch einen zusätzlichen. Weil okay. Der hat wahrscheinlich mit dem Kollegen auch in einer Mannschaft gespielt.
Das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Ja, aber tatsächlich gilt Petre Korbel als Miterfinder, ich will es mal bewusst so ausdrücken, der Banane. Es hängt so ein bisschen mit der tschechischen Schule zusammen, ja, was ich ja durchaus ganz spannend finde, weil alles kommt ja immer in Wellen zurück. Eine Zeit lang ist sehr, sehr viel mit Vorhand geflippt worden, man hat den Rückhand direkten Flip gehabt und in Tschechien ging eben so dieses leichte Anzuppeln, war schon ein bisschen früher im Raum, haben also einige Spieler gemacht, aber in dieser, ich sag mal, Vehemenz, dass eben Petre sich auch einen Schritt in die Mitte bewegt hat, um dann tatsächlich mit der Rückhand eben nicht nur aus der Rückhand, sondern aus der Mitte oder in seltenen Fällen auch mal aus der Vorhand zu spielen. Das, was heute ein Calderano oder ein Dmitri Ovtcharov und viele andere ja völlig natürlicherweise machen, das hat tatsächlich der Petre sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben. Auch dieses, ich sag mal, diesen Spin-Flip, ich will es mal so ausdrücken, als ein Vorläufer der Rückhand-Banane, der dann zum Teil gar nicht nur Vorwärtsrotation hatte, sondern auch mal so ein bisschen mehr mit Seite. Also diese Geschichte, er hat das selbst immer so ein bisschen Chiquita genannt, das ist tatsächlich so von Petre mit erfunden und mit weiterentwickelt worden. Ja, und das Ende, ich sag's manchmal, jeder spielt heutzutage eine Rückhand-Banane, was natürlich den Sport wirklich revolutioniert hat. Also, nette Geschichte und viele Grüße gehen natürlich raus an Petre Korbel.
Sehr gut, danke für diese ausführliche Erklärung.
Es war ja ein kurzes Quiz.
Aber ich glaube, dass das viele gar nicht wissen. Also, das meine
ich. Ja, und weißt du, ich musste hier einen noch von Lebel Young gut machen, der übrigens tatsächlich diesen Grand Slam auch gewonnen hat. Ja, aber eben später.
Ja.
Das war ein Fehler.
Hat er gefühlt jeder der beste Chinese seiner Generation hat wahrscheinlich den Grand Slam gewonnen, ne? Würde ich mal behaupten, aber. Danke für die Erklärung und den Punkt kriegst du auch noch, Wolfgang, von...
Ihr seid sehr großzügig, das ist gut
ja,
so.
Großzügigkeit ist eine meiner großen Tugenden. Frage Nummer 8. Ich habe die KI gefragt, wer im Tischtennis, beziehungsweise die, wer wird nicht gefragt, es geht anders, wer wird laut der KI im Tischtennis-Circuit als Gentleman des Sports bezeichnet und ist bekannt dafür, selbst in hitzigsten Finalspielen eine unglaubliche Ruhe auszustrahlen. Und er wird oft auch als das taktische Gehirn hinter dem Aufstieg von Dmitri Ovtcharov in die Weltspitze bezeichnet. Wer könnte gemeint sein, Wolfgang?
Das klingt sehr bekannt, was du da erzählst, aber ich, gerade jetzt die letzte Abbiegung in Richtung Dima macht es mir noch schwerer, was zu raten. Ich fürchte, ich muss passen.
Also, das mit Dima finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Ich fand die andere Zuschreibung eher erstaunlich, nämlich, dass er selbst in hitzigsten Finalspielen eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, du arbeitest mit ihm zusammen.
Und unser Richard.
Exakt, Richard Brause. Ich habe einfach mal nach Richard Brause gefragt oder charakterisiere ich oder stell mir Quizfragen zu Richard Brause. Dann kam tatsächlich raus, was ich gerade gesagt habe, dass du in hitzigsten Finalspielen eine unglaubliche Ruhe ausstrahlst.
Okay, ja, schön zu wissen.
KI ist noch nicht perfekt, oder? Kann man sagen.
Wir wissen alle, dass es manchmal innerhalb von Richard ein bisschen brodelt, aber die KI sieht ja auch nur von außen rein.
Ja, aber die müssen ja auch sehen, dass er dann so leicht rötlich wird und so ein bisschen streng. Ich kenne genau den Blick von Richard, auch wenn er in den Livestreams und dann immer ist und dann wird er auf der Tribüne eingeblendet. Da ist ja ein offenes Buch, würde ich sagen.
Also ich will es mal so ausdrücken, wenn mich jemand mit der Kamera einfängt und die Bäckchen haben sich so leicht rötlich gefärbt, dann ist der innere Energielevel und Aktionslevel ein bisschen höher schon geworden. Darauf kann man sehr gut achten.
Ja, und das, ich meine, mit Dimo Hofthoff, du warst der Herren-Nationaltrainer von 2004 bis 2010, ne? Von daher trifft es, glaube ich, ganz gut zu, dass du auch einen großen Anteil an seiner Entwicklung hast. Also, naja, ist trotzdem sehr schmeichelhaft, muss ich sagen. Der Gentleman, vor allem der Gentleman. Also,
Ja, also du, schick mir das mal zu, das hebt ungemein, ja?
das schicke ich mal, das schicke ich dir mal zu, Gentleman Brause. Letzte Frage. In welchem Jahr wurde das Frischkleben von der ITTF offiziell verboten, Wolfgang? Hast du das noch parat?
Ja, das habe ich nicht parat in der Jahreszahl, aber ich habe das ja selber miterlebt. Also ich habe ja selber auch wie verrückt geklebt, im Auto, in der Umkleidekabine und zwischen den Spielen. Ja, also für ein Mannschaftsspiel irgendwie zwei, dreimal kleben war ja völlig normal. Ich würde sagen, das hat geendet. Irgendwann in den 90ern, ja, aber ich weiß nicht genau, welches Jahr.
Jetzt wollte ich dir noch einen Tipp geben, aber jetzt bist du so weit dran vorbei, dass, weil selbst ich habe noch frisch geklebt und
Ach so, oh.
Richard, weißt du es? Es wurde im Zuge, glaube ich, auch einer Großveranstaltung dann komplett verboten.
Ja, also ich meine aus dem Kopf, dass es nach den Olympischen Spielen 2008, kurz danach, also ich glaube 2008 gab es das noch. Und ich erinnere mich tatsächlich also mit Schrecken auch noch daran. Ich weiß nicht, ja, aber man darf es auch ruhig mal thematisieren, weil manche Auswüchse, die eben es früher gegeben hat, gibt es heute in dieser Form zum Glück nicht mehr. Aber es ist dann zum Teil unter dem Abzug geklebt worden bei den ganz großen Veranstaltungen. Gab es da wirklich diese Kleberäume. Ich glaube, wenn da einer mit dem Feuerzeug drangegangen wäre, dann wäre wahrscheinlich der ganze Raum explodiert. Aber bei den Olympischen Spielen hat man dann eben auch diesen Abzug gehabt, so dass man eben probiert hat, wirklich den Raum eben möglichst gut und schnell wieder klebefrei zu bekommen. Und ja, manchmal hat man ja auch draußen geklebt. Also sind wir froh, dass diese Situation eben es heute so nicht mehr gibt, unabhängig mal auch davon, dass es natürlich auch hochgesundheitsschädlich gewesen ist.
Also wir hatten immer ein paar Tschechen im Team, die hatten immer den schärfsten Stoff dabei. Den man, glaube ich, sonst nur für Reifen benutzt. So, also, war super. Das Quiz war zwar ziemlich lang, aber ich fand es trotzdem lustig. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, aber ist auch egal. Ich habe nachgezählt. Du hast fünf Fragen richtig. Auswertung 0 bis 3 ist Hobbyspieler. Du solltest öfters mal ins Training gehen. Vier bis sechs richtige Antworten ist ambitionierter Vereinsspieler. Du kennst dich im Sport gut aus und kannst am Stammtisch mitreden. Also, finde ich
Ist
okay.
okay,
Sieben bis neun wäre absoluter Experte gewesen. Du weißt wahrscheinlich sogar, welche Schwammhärte gerade Malon spielt. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber die Fragen waren auch echt nicht einfach, muss ich sagen. Deswegen
da finde
trotzdem.
ich mich wieder beim ambitionierten Vereinsspieler, ja.
Genau, genau. Also gut, dann widmen wir uns mal wieder den ernsten Themen des Tischtennissports, beziehungsweise in dem Fall eher den schönen. Ganz kurz, es wurden die Spieler des Jahres gewählt, was ja traditionell passiert. Ja, Spielerin des Jahres, Spieler des Jahres und Nachwuchsspieler des Jahres. Bei den Damen hat Sabine Winter gewonnen, bei den Herren Benedikt Duda und beim Nachwuchs Koharu Itagaki, alle mit relativ großem Vorsprung. Richard, kannst du mit der Auswahl leben?
Ach, ich finde es einfach, es ist eine schöne Wertschätzung und ich will es mal so sagen, bei den Damen und bei den Herren spielt das natürlich auch ein kleines bisschen das Ergebnis von Montreux wieder, wo Benedikt Duda einen sehr guten dritten Platz, eine Bronzemedaille gewonnen hat und die Sabine das Turnier gewonnen hat in sehr beeindruckender Art und Weise. Und ja, ist, finde ich, einfach eine Bestätigung, dass eben das, was die beiden natürlich auch in den letzten 12 Monaten gespielt haben, was sich natürlich auch mit großen Sprüngen in der Weltrangliste niedergespiegelt hat, dass das einfach auch mega gut wahrgenommen wird. Also ich finde das ja schon fast kultig, wenn die Moderatoren dann sagen, Winter is coming. Ja, so ein bisschen angelehnt an einem großen Fantasy-Roman. Also es ist schon eine ganz tolle Geschichte, wie Sabine eben da nach wie vor das Spiel weiterentwickelt. Und wenn ich mir einfach auch die Performance von Benedikt Duda angucke, auch in Montreux, wie er wirklich sich da kämpferisch und auch mit einem spielerisch hohen Level angefangen vom Spiel gegen Anton Kallberg, gegen einen sehr gut spielenden Markus Freitas, der vorher gegen Truls Moregard gewonnen hat, wie er das Ding eben dann gewonnen hat und ins Halbfinale kam. Also das sind schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Und wie auch immer insgesamt, wir ein paar Sachen haben, die ganz gut in Bewegung sind. Und bin natürlich auch schon, aber das können wir vielleicht dann in einem der nächsten Podcasts nochmal etwas vertiefen, sehr, sehr gespannt auf die Weltmeisterschaften, wo wir ja viele dieser Spieler und Spielerinnen, die dort jetzt ein gutes Ergebnis bei der Wahl zum Spieler oder Spielerin des Jahres gemacht haben, auch wieder sehen. Ja, und Koharu Itagaki, ich meine, eine Weltmeisterin haben wir ja nicht so häufig. Und insofern, ich glaube, dieser Weltmeistertitel, der ist nochmal eine extra Erwähnung wert. Und da sage ich Hut ab, Koharu, ganz stark.
Direkt gleich wieder alles seziert, so gefällt mir das. Also ja, es war auch wirklich deutlich. Sabine mit 62% vor Annette mit 26, Benne mit 52% vor Patrick mit 21, Koharu mit 52% vor Mia Griesel mit 17%. Du hast schon gesagt, Koharu ist Weltmeisterin geworden, U15.
Mia übrigens auch, das sollten wir ja nicht vergessen.
Mia ist Doppelweltmeisterin geworden, genau. Benne ist erstes Mal in die Top 10 eingezogen 2025 als Nummer 8. Sabine, die Geschichte kennen wir, glaube ich, alle, auch Top 20, tolle Leistungen gebracht, Europameisterin im Team geworden. Und haben wir uns das letzte Mal, glaube ich, auch schon unterhalten, ne, beim Champions in Frankfurt über Sabine. Aber Wolfgang, ich weiß, du wirst die Frage jetzt nicht so beantworten, aber gibt es jemanden, der dich am meisten beeindruckt hat oder vielleicht anders gefragt, was sticht dir da so ins Auge bei den drei Siegern, Siegerinnen, Siegern?
Ja, das ist ja heute die Folge der Joker. Ja, in diesem Fall gebe ich den Joker an meine Kinder weiter, ja, die nämlich bei der Team-EM in Sadar am letzten Wochenende mit meiner Frau nachgekommen sind und seitdem Sabine Winter-Fans sind. Ja, also meine 5-jährigen Zwillinge fragen mich praktisch täglich, wann spielt die Sabine wieder und wann können wir das gucken? Also die beiden hat jedenfalls Sabine am meisten beeindruckt und ich finde die Story natürlich auch phänomenal, die Sabine hingelegt hat mit dem Materialwechsel, aber auch mit der Art und Weise, wie sie alleine schon in die Halle reinkommt und sozusagen da das Publikum für sich einnimmt und dann ja, jetzt in Montreux auch wirklich phänomenal gespielt hat. Gerade am Finaltag fand ich das extrem beeindruckend.
Und wir haben ja so ein kleines bisschen immer diesen Übertrag, ne? Wir sind ja wirklich alle passionierte Tischtennisspieler. Und es ist natürlich schon irgendwann auch mal geplant, wenn Wolfgang, das letzte Mal hat er mit Dangi schon sozusagen die Klingen gekreuzt bei einem großen Termin mit dem Frank Thelen übrigens in Düsseldorf. Und ja, bei einem der nächsten Meetings, die wir in Düsseldorf haben, da müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Bälle zwischen Sabine und Wolfgang hinbekommen. Also Sabine, wenn du irgendwann mal diesen Podcast hörst, kannst du dich schon mal mental, bist ja jetzt quasi schon halb auf dem Weg nach Singapur zum Smash, aber wenn du wiederkommst, dann müssen wir da mal was ausmachen.
Ja, und hier Timo hat gesagt, er würde auch mal gegen Sabine spielen wollen. Er glaubt, dass er verliert. Glaube ich
also
auch.
Ich hatte gestern kurz die Gelegenheit, mit Sabine zu sprechen. Und dann sagte sie, naja, ich habe jetzt mit dem und dem ein bisschen gespielt. Und dann sage ich, okay, wie ist denn der mit dem Anti umgegangen? Na, der hat nicht so viel Spin gehabt. Und dann war es ein bisschen einfacher, für ihn den Ball zu schupfen. Ich vermute, wenn Timo mal so richtig, wie sagt man so schön, den höchster Drallspin in Sabines Rückhand spielt, dass er dann tatsächlich auch eine Rückmeldung bekommt, wie viel Spin dort dann zurückkommt. Wäre eine spannende Geschichte.
Ja, ja, toll. Richard, vielen Dank. Da hast du mir ja was Tolles ins Nest gelegt. Aber ich bin natürlich gerne dabei. Für mich ist dann der Benchmark ist Bernadettes letztes Ergebnis, für die ich auch allergrößten Respekt habe, die aber ja ziemlich klar durchgereicht wurde in dem Spiel. Und ja, dann muss ich mich daran orientieren. Alles andere kann ich mir nicht vornehmen, wenn also selbst Timo Zweifel hat.
Ich glaube, Wolfgang, mit viel Risiko und ein paar nassen Bällen könntest du 11 Punkte in 3 Sätzen schaffen. Mehr schafft Bernie Soccia auch nicht gegen Sabine im Durchschnitt. Von daher.
Ich glaube, es war 3x4. Ja, das wäre dann die Orientierungsgröße.
Ja. Ja, und ich sag nochmal, also das liegt natürlich aber auch wirklich daran, dass Sabine dort wirklich sensationell gut gespielt hat Und ja, das ist schon eine ganz herausragende Leistung. Wir dürfen nicht vergessen, das war ein Finale eines ganz, ganz traditionsreichen Turniers in Montreux, das Top 16. Auch damit die direkte Quali für den Weltcup. Also hat Sabine wirklich ein Ausrufezeichen auch in 26 schon gesetzt.
Richtig, also sie hat ja dann quasi am Finaltag, glaube ich, auch keinen Satz verloren. Ne? Beide Spiele 3-0 gewonnen gegen Ying, gegen die sie ja letztes Jahr noch verloren hat im Halbfinale. Und dann eben gegen Bernie, ja, die sich auch wirklich schwer tut mit Sabines neuem Spiel. Aber ja, wir haben Sabine schon öfters hier erwähnt. Das ist wirklich, du würdest sagen, Richard, herausragend.
Mal so gucken. Sieht's aus.
Mal gucken, was es ist.
Das ist ein schönes Wort. Also irgendwann machen wir mal eine Folge mit diesen Triggerwörtern, die jeder so benutzt, ja. Und es gibt ein paar unserer Trainer, die mich manchmal mit diversen Worten aufziehen. Also eins meiner Lieblingsworte augenscheinlich scheint herausragend und Commitment zu sein.
Ja,
ich habe irgendwann mal für Eurosport kommentiert und ich habe danach eine Schulung bekommen vom Supervisor, welche Füllwörter ich benutzt habe und welche ich dann letztendlich aus meinem Vokabular herausnehmen sollte, war eine ganz spannende Geschichte. Also ich spreche demnächst mal mit unserem Trainerteam, was meine aktuell Lieblingswörter sind.
Also ich finde, du hast auch viel in der Pipeline oft. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das wird's aber lassen wir das. Ja, also deine Kinder sagen, deine Töchter sagen Sabine.
Söhne, ja.
Söhne sagen Sabine hat dich am meisten beeindruckt.
Ja.
Sicher, glaube ich. Ich glaube, es ist schon die Story aus dem Jahr 2025 aus deutscher Sicht, jetzt unabhängig davon, dass Benne natürlich auch einen Wahnsinnssprung gemacht hat und Koharu quasi erst als, ja, nach Annette sozusagen dann als zweite Frau den Jugendweltmeistertitel gewonnen hat, ist natürlich auch eine unglaubliche Geschichte gewesen. Aber ja, wie gesagt, alle drei haben sich diesen Titel reglich verdient.
Absolut.
Und, wir schauen mal ein bisschen weiter zu dir, Wolfgang. Du bist jetzt, ich habe es vorhin gesagt, ein knappes Jahr im Amt. Was hast du alles schon erlebt als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tischtennisbundes?
Ja, also ich bin in eine neue Welt eingetaucht. Ja, und das war ja auch das, was ich mir ja so ein bisschen davon versprochen habe. Ja, also das macht schon eine Menge Spaß, sich einfach den ganzen Tag mit den Themen zu beschäftigen, die einem wirklich nah am Herzen liegen. Und das ist für mich eben auch der Tischtennissport. Ja, und insofern ja sind da meine Erwartungen ja erfüllt worden und aufgegangen. Ja, ich habe viele Leute getroffen, die diese Leidenschaft fürs Tischtennis genauso teilen, wie ich sie habe. Ja, das hat mir Spaß gemacht zu sehen. Ja, dass es einfach eine Gemeinschaft ist von vielen Leuten in den Landesverbänden, beim DDDB, bei unseren Partnern, in den Vereinen, auf den Veranstaltungen, die man international besucht. Ja, ganz viel Leidenschaft für diesen Sport und sich da stark einzubringen, ja, das machte die Sache so reizvoll und das freut mich einfach, da was beitragen zu können.
Jetzt kommst du ja quasi sozusagen als Unternehmensberater so ein bisschen aus dem Herzen der Wirtschaft, würde ich fast sagen, so diese Kernmaterie und steigst jetzt um ins harte Verbandswesen, was ja schon ein bisschen eine andere Welt ist von der ganzen Struktur, wie das abläuft. Was hast du so in den letzten, ja, im letzten Jahr so, ja, was sind so die Vorteile vielleicht und die Nachteile von der einen Welt zu der anderen Welt? Kann man das so ausmachen oder ist es vielleicht am Ende dann sogar ähnlicher, als man glaubt?
Ich habe mehr Parallelen gefunden, als ich erwartet habe. Ja, also mehr Parallelen auch als Unterschiede. Ja, und ich finde, also am stärksten fällt mir auf, dass das, was ich als Berater erlebt habe, ja, dass ich eigentlich sozusagen keine richtige Autorität hatte gegenüber den Kunden, sondern eigentlich überzeugen musste, Mehrheiten schaffen muss, viel reden muss, damit alle gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen. Ja, das ist verdammt ähnlich dem, was man auch als DDDB-Vorstand machen muss. Ja, und insofern finde ich, überwiegen ja quasi die Parallelen in der Sache. Ja,
Richard, wie macht das sich so als Vorstandsvorsitzender? Ich meine, du bist es auch schon lange dabei, auch im Präsidium damals noch, wo sich ja eigentlich alle immer so ein bisschen aus dem Tischtennis-Circuit, wo du auch Gentleman genannt wirst, speisen.
Dankeschön, danke.
Wie war das für euch? wie ist das deine Perspektive, so jemand, der wirklich von, klar, der natürlich ein passionierter Tischtennisspieler ist, aber wenn man jetzt nur auf die Berufswelt guckt, ja, aus einer ganz anderen Ecke kommt und ich glaube, da auch ein bisschen andere Impulse reinbringt. Wie hast du das so wahrgenommen bis jetzt?
Also entscheidend ist ja, ich kannte Wolfgang natürlich vorher als Spieler, gegen den ich die letzten zweimal verloren habe. Ich möchte es nochmal hier kurz erwähnen. Ich warte gelegentlich mal auf das Rematch, Wolfgang. Aber ich kannte ihn natürlich nicht aus der beruflichen Perspektive. Ich hatte gedacht, okay, der arbeitet bei BCG. Boston Consulting sagte mir schon ein bisschen was. Und ich war natürlich gespannt, okay, was kommt denn da für einer? Und im Prinzip glaube ich, was Wolfgang uns in diesen letzten Monaten beigebracht hat, das ist das, er hat es ja eben gerade selbst gesagt, Berater. Was ist denn Berater? Berater ist jemand, der zunächst mal zuhört und dann eben guckt, Leute zusammenzubringen und am Ende Leute mitzunehmen und vielleicht das Ganze in eine Richtung zu schieben, wo man neuen Impulsen gegenüber offen ist. Und ich habe Wolfgang kennengelernt als jemanden, der unglaublich gut zuhört und dann unheimlich schnell die Dinge zusammenführen kann. Also vielleicht ist das auch etwas, was man als Berater über viele Jahre sich dann erarbeitet. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, überhaupt erstmal dazu, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist denn Tischtennis? Was passiert denn da? Wie ist der Zusammenspiel nicht nur innerhalb des Vorstands, sondern vor allem innerhalb der Landesverbände? Und das eben am Ende in so eine Art Aufbruchstimmung zu führen. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz gut unterwegs. Und das hat natürlich auch einen Stempel, auf dem Wolfgang Dörner irgendwo steht.
Wolfgang, was sind so deine, ich würde sagen, wichtigsten Themen, wichtigsten Punkte, die dir am Herzen liegen? Vielleicht kann man es irgendwie eingrenzen auf drei oder so, wo du sagst, okay, das sind die Sachen, die mir wichtig sind. Oder vielleicht, was du jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt hast, was vielleicht die drängendsten Themen sind. Kannst du ja mal sagen, was dich so am meisten umtreibt, was dir am meisten ist.
Ja, also auch aufbauend auf dem, was Richard gerade gesagt hat. Ich meine, ein Thema ist sozusagen unsere eigenen Strukturen, Arbeitsweisen, Abläufe sozusagen zu professionalisieren. Das ist ein Thema, was wir uns unbedingt vorgenommen haben. Ja. Nummer zwei ist, wir haben durchaus eine finanzielle Situation, die ich vor einem Jahr als sehr angespannt beschrieben habe. Ja, also da müssen wir auch die Voraussetzungen schaffen, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Ja, über all die Möglichkeiten, die eben ein Verband zur Verfügung hat. Ja, und vor allen Dingen eben auch in der Vermarktung effektiver werden. Ja, das ist sicherlich Thema Nummer zwei. Und Thema Nummer drei, wie jedes andere Unternehmen auch, ja, rund um die Digitalisierung stellen sich eine Reihe von Herausforderungen, eröffnen sich aber auch eine Reihe von Chancen, ja, also diese Modernisierung fürs Tischtennis in Deutschland voranzutreiben, ja, das ist sicherlich auch noch ein ganz wichtiges Thema, ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir greifen die drei Punkte mal an. Ich habe da noch ein kleines Quiz vorbereitet.
Sehr gut.
Ja. Eben gerade, oder was?
Genau. Kurz die KI gefragt, wie man das heutzutage macht, finde ich auch. Können wir bei Digitalisierung gleich einsteigen? Also KI ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das richtige Thema, wobei das vielleicht dem Tischtennissport auch helfen kann. Mir hilft das jetzt bei Quizzes. Ich habe das noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so jüngere Menschen und auch Mitarbeiter, die machen ja gefühlt mittlerweile alles mit KI. Da wird ein Konzept mit KI gemacht. Da wird, wenn irgendwas nicht klappt, man googelt ja heutzutage nicht mehr, sondern man fragt ChatGPT. Das ist wirklich Wahnsinn und es funktioniert auch wirklich besser. Aber ich glaube, Digitalisierung, Wolfgang, ist auch echt ein großes Thema, auch im Tischtennis. Es gibt ja diesen ganzen großen Komplex mit einer Turnierwelt. Es gibt diese digitalen Scoreboards, es gibt diese grundsätzliche Ergebniserfassung, Klick-TT und so weiter und so fort, was auch viele natürlich bis in die letzten Ligen betrifft und beschäftigt. Was sind da so die Hebel, an denen der Deutsche Tischtennisbund arbeitet, an denen du arbeitest?
Ja, du hast eine ganze Reihe von Stichworten genannt, die einen großen Teil meines Arbeitsalltags im Moment ausmachen. Also wir versuchen bei all den Projekten voranzukommen. Ja, jetzt du hast die Turnierwelt angesprochen. Ja, da haben wir jetzt vor zwei Wochen den Startschuss gehabt in etwas, was wir Soft Launch genannt haben. Ja, wir sind im Moment gerade mit der Turnierwelt live mit ungefähr 50 Usern, ja, aus der Turnierveranstalter- und Turnierteilnehmerwelt, ja, die praktisch das System auf Herz und Nieren testen und es damit startklar hinkriegen sollen für den Start im im späteren Frühjahr, ja, Mai, Juni ungefähr in der Größenordnung ist das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, das ist natürlich auch ein Learning aus den Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert haben, ja, dass man sich besser mehr Zeit nimmt für einen intensiven Test mit den Usern, ja, damit dann zum Start mit der Gemeinschaft aller Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler die Dinge möglichst gut laufen.
Ja. Ich war, du guckst gerade so, wir sehen uns ja alle hier, du guckst gerade so ein bisschen skeptisch, als ob du noch weiterreden wollen würdest. Ich bin vom Richard immer gewöhnt, ich stelle eine Frage, wenn die ein bisschen offener ist.
Dann gehst du raus, gehst du 5 Minuten um den Block, ja.
Und dann sage ich, okay, dann sage ich immer noch, ja, du hast mir jetzt schon alle Fragen vorweggenommen und dann gehen wir zum nächsten Thema.
Und ich dachte, du stellst eine bohrende Nachfrage, aber ich kann auch mal weitermachen und die anderen Themen, die du angesprochen hast, auch noch abarbeiten.
Jungs, ihr wisst, ich bin vor Ort, ja, also ich höre das alles mit.
Du kannst dich auch gerne einschalten, nur ich dachte mir, das Thema Digitalisierung ist jetzt nicht dein Steckenpferd, da wir jetzt schon wieder 10 Minuten, bevor sie losging, mit dem Ton rumgemacht haben. Ich will dich jetzt nicht ärgern die ganze Zeit, das steht mir auch gar nicht zu. Nee, gerne, also ich kann auch nachbohren, aber du kannst auch noch gerne, ich hatte so 2, 3 Themen,
ja.
Kannst auch einen größeren Bogen spannen, also das lasse ich dir als Vorstandsvorsitzender natürlich selbst überlassen.
Herzlichen Dank, diese Freiheit nehme ich mir dann. Ja, nein, du hattest das Stichwort Zählgeräte auch genannt. Ja, das ist bekannt, dass wir da im September im Sommer eine Ausschreibung durchgeführt haben und im September ein Ergebnis kommuniziert haben, dass wir eine Software ausgewählt haben, mit der wir praktisch digitale Zählgeräte auch in unseren Spielbetrieb, in den Turnierspielbetrieb und in den Mannschaftsspielbetrieb bringen wollen, ja. Und da steht jetzt der Startschuss kurz bevor. Ja, wir rechnen damit, dass wir Anfang März loslegen können. Zunächst in den DDTB-Spielklassen, aber dann geben wir diese Software auch kostenlos an die Landesverbände weiter und auch an die wiederum an die Vereine, sodass das auch eingesetzt werden kann in den Spielklassen unterhalb der Bundesspielklassen. Ja. Ja, darüber freue ich mich sehr, weil das ist sozusagen dadurch gelungen, eine möglichst günstige Lösung für alle Vereine an den Start zu bringen. Ja, wir haben das so gestaltet, dass die Hardware sich jeder selber kaufen kann. Ja, und die Software stellen wir entsprechend kostenlos zur Verfügung und damit können wir das eben möglichst kostengünstig in den Tischtennismarkt bringen.
Ich tue schnell reingrätschen. Was heißt das für die Leute, die sich vielleicht mit dem Thema auch noch nicht so beschäftigt haben? Was heißt das in der Praxis konkret jetzt für den normalen Verein, der vielleicht eine Bezirksliga, Kreisliga-Vereine hat? Wie profitiert der dann von einem digitalen Scoreboard? Wie kann der das selbst einsetzen?
Der Verein kauft sich, sagen wir mal, 2 Scoreboards, stellt die auf die Schiedsrichtertische, ja, nimmt das eigene Handy gegebenenfalls als Eingabegerät, ja, und ersetzt damit praktisch die Papptafeln auf dem Tisch.
Also ein Tablet sozusagen
da. Genau. Ja. Und das Schöne ist, dass dann das Ergebnis nicht nur am Tisch gezählt wird, sondern auch automatisch in den digitalen Spielbericht kommt, ja, und damit spart man sich die Ergebniserfassung.
Sehr schön. Das war meine weiter. Du kannst gerne fortfahren. Oder hatten alle Themen abgearbeitet?
Nee, also ich glaube, die Stichworte, die du genannt hattest, da hatten wir, ja. Turnierwelt, Zählgeräte, ja. Aber wenn du noch Fragen hast.
Ich habe da gar nicht so viele Fragen dazu. Richard, hast du noch Fragen? Ich würde dich ein bisschen mit einbeziehen, weißt du, weil.
Ich bin ja eigentlich so jemand von der Oldschool, nicht? Also ich muss mich da erst so ein bisschen neu rantasten, aber ich finde das Thema halt total spannend, ja. Wenn wir sagen, hier, es gibt immer mehr Streaming, es gibt immer mehr eine Einbindung, wo man sagt, hier, wie kriegt man schnell diesen Übertrag? Und da ist natürlich einfach so ein digitales Zählgerät einfach eine mega Geschichte. Wenn man sich so ein Stück weit, ich darf dann ja in den Vorstandssitzungen auch zumindest mal so ein bisschen meinen Senf mit dazugeben. Aber als ich das dann etwas durchdrungen hatte, ist das schon eine mega spannende Geschichte, ja, wenn man sich das vorstellt, welche Möglichkeiten man dann hat. Und der Schiedsrichter, der bedient das Zählgerät und das geht dann direkt auf Streaming als Beispiel, ja. Also da sind total spannende Dinge, die sich daraus eben entwickeln. Und ich glaube, im Tischtennis, und das darf man nie vergessen, wir sind ja im Grunde eine etwas konservative Sportart. die so ein bisschen zum Glück gezwungen werden muss. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir das jetzt gut bespielen, was eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Das Gleiche gilt KI. KI ist für uns auch im Leistungssport ein ganz, ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Tool, um einfach Dinge weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, zu Spieler zu analysieren, wenn es dann vielleicht auch darum geht, biomechanische Dinge darzustellen. Also es ist, Günter Grass würde sagen, ein ganz weites Feld.
Ja, und ich muss sagen, also es ist auch, wenn das alles funktioniert, es ist auch wirklich eine gute Sache. Ich glaube auch diese Live-Ticker-Funktion, die es ja jetzt schon gibt, halt dann nur satzweise, also wir haben oft Links, die wir bei uns auch in den WhatsApp-Gruppen dann austauschen zu einem anderen Spiel, wo man dann quasi auch verfolgt, wie läuft es und so weiter und so fort. Das sind ja so Dinge, die es früher auch nicht gab. Wo meiner Meinung nach aus der Tischtennis-Sport so ein bisschen dran krankt, ja, dass man quasi sich für das andere gar nicht so interessiert, auch für die anderen Spieler in der eigenen Liga, wie in anderen Sportarten, wo man auf einen anderen Fußballplatz geht und dazuschaut und so. Und das finde ich, fördert das schon so alles ein bisschen, auch diese, dieses Interaktive und auch irgendwie so dabei zu sein. Und wenn es das natürlich noch punkteweise gäbe, das wäre natürlich sensationell. Ist natürlich die Frage, wie viele Vereine dann halt auch sich das anschaffen. Aber ich denke, da wird schon einige geben. Genau, ansonsten, was haben wir noch in dem Bereich? Turnierlizenz war auch immer so ein Thema, oder? Ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen ein Update geben, Wolfgang.
Ja, das ist ja vor allen Dingen kontrovers diskutiert worden, als ich noch ganz normaler Tischtennisspieler nur war und noch nicht mich beruflich mit dem Tischtennis auseinandergesetzt habe. Insofern habe ich das mehr von der Basis aus beobachtet. Ja, natürlich dadurch, dass die Turnierlizenz kam, noch bevor die Turnierwelt jetzt bald fertig wird, ja, das hat sicherlich vielen nicht gefallen, ja. Es gibt immer wieder diese Diskussionen, wie viele Menschen jetzt aufhören, Turniere zu spielen wegen der Turnierlizenz, ja. Das haben wir uns jetzt mal nochmal genauer angeguckt, ja, und haben in die Daten reingeschaut und sehen, dass der Anteil der Turnierspielerinnen und Turnierspieler, ja, an den aktiven Spielerinnen und Spielern, ja, auf dem Niveau von vor Corona liegt, ja. Also, das ist nicht so, dass der Anteil der Turnierspieler zurückgegangen ist. Das Problem, was wir im Tischtennis in Deutschland haben, hat meines Erachtens nicht viel mit der Turnierlizenz zu tun. Das heißt, hat nämlich was damit zu tun, dass wir trotz jetzt wieder steigender Mitgliedszahlen in den Vereinen immer weniger Leute haben, die am Mannschaftsspielbetrieb teilnehmen. Ja, und da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir auch mehr Leute wieder in den Mannschaftsspielbetrieb oder zum Mannschaftsspielbetrieb motivieren können. Ja, das geht auch einher, dass natürlich viele Leute Tischtennis begreifen als Freizeitsport. Wir haben ja einen riesigen Boom auch im Freizeit-Outdoor-Tischtennis, ja, wo wir auch dran arbeiten, wie wir sozusagen da auch mehr Leute für unsere Vereine gewinnen können aus diesem riesigen Pool von Menschen. Ja, insofern, ja, müssen wir es schaffen, dass der Mannschaftsspielbetrieb auch wieder spannender wird für viele.
Das ist, glaube ich, ein Thema, was auch viele umtreibt. Wahrscheinlich wird es sogar auch Richard mitbekommen, vielleicht auch bei Lang Selbold, dass diese Verlässlichkeit im Mannschaftsspielbetrieb irgendwie nicht mehr so gegeben ist, dass viele auch diese Individualwettbewerbe nutzen, TTR-Cups und so weiter und so fort, woher dann auch die Lizenz gebraucht wird. Aber was ist da so euer Plan, Idee, wie man den Mannschaftsspielbetrieb wieder stärken kann, der in Deutschland auch so eine enorme Tradition hat, wie er in vielen anderen Ländern der Welt auch gar nicht so verankert ist. Aber ja, was gibt es da für Ansätze?
Tja, also wenn wir da das Allheilmittel hätten, dann wären wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Was wir insgesamt feststellen ist, und das ist tatsächlich für uns natürlich auch sehr erfreulich, dass wir einen Mitgliederzuwachs bekommen haben. Ja, wir sind mittlerweile wieder bei über 540.000 Mitglieder. Wenn wir das hoffentlich die nächsten Jahre auch hinbekommen, dann gehen wir wieder auf hoffentlich über 600.000. Aber natürlich müssen wir gucken, wie wir das insgesamt so schaffen, dass es so attraktiv wird, dass wir eben die verschiedenen Klassen so halten. Ich meine, wir haben jetzt diese Vierermannschaft durchgezogen, was es, glaube ich, schon für den einen oder anderen Verein ein bisschen einfacher macht, so dass den Spielbetrieb so aufrechtzuerhalten. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie kriegen wir es nochmal ein Stück attraktiver? Wie kriegen wir vielleicht auch es hin, dass Spieler und Spielerinnen, vielleicht auch junge Spieler und Spielerinnen, die nicht auf den ersten Blick in den Vereinen sind, so in die Vereine gezogen werden. Da gibt es dann sicherlich auch solche Tools wie, ich sag mal, Ding Dong Ping Pong als Beispiel, wo man natürlich einfach so ein bisschen Blut lecken kann. Ich weiß, ich bin häufiger in Berlin, dass es da eine sehr, sehr große Outdoor-Szene auch gibt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das eben hin, dass wir die in die Vereine bringen? Weil am Ende Tischtennis macht aus meiner Sicht eben nicht nur Spaß zum Spielen. Wenn ich nach China gucke und die Leute in China, die werden gefragt, ja, was ist denn ein Talent? Dann sind das die Talente, die früh auch Wettkämpfe spielen wollen. Und das kannst du nur im Verein, dass du wirklich Wettkämpfe so spielst, die auch ein Stück weit wahrgenommen werden. Das ist nochmal ein bisschen mehr als mit allem Respekt die Race-Turniere. Und insofern, ich glaube, wir müssen das hinbekommen, dass wir da eben eine höhere, Akzeptanz haben, die Leute in die Vereine zu bringen, die wirklich sagen, diesen Wettkampf, diesen regelmäßigen Wettkampf, den möchte ich außerhalb der TT-Race-Turniere haben.
Aber das ist eine, das sagen wir ja eigentlich schon lange, ne? Das ist, mein klar, der Freizeitsportsektor ist jetzt irgendwie nochmal ein bisschen größer geworden. Aber ich meine, es gibt ja schon immer diese Millionen Menschen in Deutschland, die Tischtennis spielen, und man hat sich ja schon immer schwer getan, die in diese Vereine zu bringen. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das jetzt? Wolfgang, hast du dazu noch eine Meinung?
Ja, ich glaube, wir können Angebote schaffen für die Freizeitspieler, für die Outdoor-Spieler und Spielerinnen, ja. Die sie nur nutzen können im Zusammenspiel mit den Vereinen. Ja, ich glaube, wir als Vereinsorganisation haben eben die Chance, bei Regen wunderbar Tischtennis spielen zu können, ja, im Dunkeln, ja, also wenn es draußen dunkel ist jedenfalls, in der Halle sollte schon Licht sein, ja, oder im Winter, ja, und wenn wir es schaffen, Freizeitspielerinnen und Spieler miteinander zu verknüpfen, so dass die auch mal eine Stunde Training buchen können in einem Verein, der die entsprechende Kapazität hat, oder gar eine Trainerstunde buchen können bei einem Verein, der die entsprechende Kapazität hat, ja. Für diejenigen, die sagen, ich will vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr spielen, will auch noch mal ein bisschen mich weiterentwickeln, ja. Dann haben wir plötzlich eine Brücke geschlagen zwischen dem Freizeitsport und dem Vereinssport, und dann bin ich sicher, dass ein Teil der Freizeitspieler vielleicht auch sagt, ach naja, ich will es jetzt doch so regelmäßig und auch in der Struktur spielen, ja, und dann hätten wir schon als Vereinsorganisation was gewonnen, ja. Das ist sicherlich nicht für jeden gleichermaßen interessant, ich glaube, da muss man realistisch sein, aber aus einem Pool von 3 Millionen Menschen, die gelegentlich Tischtennis spielen, ein paar für unsere Vereinsorganisation zu gewinnen, das traue ich uns zu.
Sehr gut. Ich gehe nochmal weiter. Was hattest du noch genannt? Die eigenen Strukturen. Da geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Organisation in dem Verband, oder? Wie kann man da effizienter arbeiten? Da kannst du vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Aber der andere Punkt war noch die finanzielle Situation und wie man quasi in der Vermarktung effektiver oder effizienter werden kann. Finanzielle Situation ist ja so eine Sache. Auf der einen Seite hat der Deutsche Tischtennisbund, wie du vorhin schon gesagt hast, da auch immer ein bisschen Schwierigkeit. Auf der anderen Seite sagen Menschen auch, was macht er mit dem ganzen Geld, mit den Beiträgen, die am Ende auch der einzelne Spieler an den Verein bezahlt und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein Spannungsfeld. Vielleicht kannst du das mal schildern. Was kostet dem Verband viel Geld? Und ja, Vermarktung ist ein weites Feld. Ja, da spricht man ja teilweise von Vermarktung im Sinne von, wir brauchen neue Sponsoren, aber natürlich auch, wie präsent sind wir in den Medien, in der Öffentlichkeit. Das ist ja so ein großes Feld. Ich stelle jetzt wieder so eine offene Frage, Wolfgang, wie gerade eben, und biete dir wieder Raum für eine lange Antwort, in die ich vielleicht hineingrätschen werde.
Ja, sehr gut. Tu das bitte, weil es schießen viele Gedanken zu der Frage durch meinen Kopf. Ja, also erstmal auf der Einnahmenseite. Ja, also was kommt in den Verband rein? Ja. Da ist das Thema Nummer eins aus meiner Sicht, dass wir bei der Vermarktung stärker werden müssen. Ja, da haben wir ja eine spezielle Marketinggesellschaft mit der Tischtennis Marketing GmbH. Die haben wir jetzt auch neu ausgerichtet. Die haben wir auch näher an den Verband rangeführt, Und da müssen wir jetzt Sponsoren gewinnen, Partner gewinnen, die halt auch gemeinsam mit uns diese Aufbruchsstimmung im Tischtennis bespielen wollen, da auch bereit sind, eben auch dann finanziell die Verbandsarbeit zu unterstützen. Ja, da haben wir erste gute Zwischenergebnisse. Noch ist nichts spruchreif, aber ich glaube, es lohnt sich in den nächsten Wochen mal Augen und Ohren offen zu halten. Ich hoffe, dass wir sehr bald da auch was verkünden können. Ja, das ist sicherlich auf der Einnahmenseite das wichtigste Thema. Ja, und auf der sozusagen was machen wir damit Seite ist ich meine, da ist natürlich erstmal müssen wir sozusagen den gesamten Spielbetrieb als solches aufrechterhalten. Ja, wir investieren in zum Beispiel die Sportentwicklung. Wenn wir also jetzt hier sagen, wir wollen ein Angebot schaffen für die Freizeitsportlerinnen und Sportler in Deutschland, dann ist das mit einer Investition verbunden. Vielleicht entwickeln wir eine App, um ein Angebot zu schaffen für die Freizeitsportler. Ja, dafür müssen wir natürlich auch Geld in die Hand nehmen und schaffen aber damit etwas, was dann am Ende den Verbänden und den Vereinen wieder zugute kommt, womit die im Übrigen ja auch sogar für ihre Trainer zum Beispiel etwas Gutes tun können. Wenn ein Trainer in Zukunft auch mit einem Freizeitsportler eine Einzelstunde machen kann, dann ist das etwas, was sonst nicht möglich gewesen wäre, und wo wir als Verband eben die Möglichkeit haben, da rein zu investieren. Ja, und natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Nationalmannschaften entsprechend leistungsfähig und konkurrenzfähig aufgestellt sind. Ja, das ist natürlich das im Wesentlichen das Metier von Richard. Ja, aber auf der finanziellen Seite spielt das natürlich auch eine entsprechende Rolle. Ja. Also den nächsten Timo Boll zu finden über unsere Sichtungsmaßnahmen ist natürlich ein Thema, was natürlich die Verbände, die Landesverbände und den Dachverband natürlich auch entsprechend Geld kostet. Ja, das müssen wir vorantreiben. Ja, wir betreiben Leistungszentren in den Landesverbänden und beim DDDB. Ja, auch sowas kostet Geld entsprechend natürlich, damit sich unsere Teams auch möglichst gut entwickeln.
Ihr baut jetzt gar keinen Druck aus, das ist alles in Ordnung, ich kann da ganz entspannt mit leben. Ja, also das ist natürlich für uns auch schon, weil du Timo angesprochen hast, ja, wie findet man den nächsten Timo Boll? Wir werden da natürlich alles dran setzen und auch da, das ist dann was Wolfgang und ich gemeinsam mit Matthias auch immer wieder diskutieren, wo legt man denn den Finger drauf, wenn wir über Strukturen sprechen? Ja, wir sind in vielen Bereichen natürlich vom DOSB so eingeordnet, dass wir eine unheimlich gute Förderung für Teilbereiche bekommen. Für andere Teilbereiche kriegen wir wiederum nur sehr eingeschränkte oder gar keine Förderung, weil es da eben ganz, ganz klare Vorgaben gibt. Aber auch das innerhalb dieser Strukturen, das so ein bisschen vielleicht aufzubrechen, einfach mal auch quer zu denken, das ist das, was wir ja jetzt versuchen, einfach auch mal einen neuen Blickwinkel drauf zu nehmen. Und eins gehört natürlich im Leistungssport in der Talentsichtung, aber nicht nur Talentsichtung, sondern natürlich auch, das ist immer so mein Steckenpferd, diesen ja kleine und feine Unterschied zwischen der Talentsichtung und der Talententwicklung. Ja, was mache ich denn mit einem Talent, das ich einmal dort gefunden habe? Das kann ich ja nicht einfach, wenn es ein ganz junger oder eine ganz junge Spielerin ist, einfach so in normale Gruppen mit reinnehmen. Da muss ich ja ein ganz spezielles Programm drum stricken. Und das ist sicherlich immer nicht ganz einfach in den Gesamtstrukturen, in denen wir uns gerade bewegen. Aber wie gesagt, das wollen wir versuchen, ja, ein Stück weit aufzubrechen.
Was ich ganz spannend finde, ist mal abseits von der Talentsichtung nochmal auf das Thema Vermarktung zurückzukommen und vielleicht auch du, weil du ja auch irgendwie 3 Jahrzehnte in der Unternehmensberatung gearbeitet hast, wo es ja, glaube ich, auch viel drum geht, Schwachstellen auszumachen, Potenziale zu entdecken und so weiter und so fort. Da bewegen wir uns im Tischtennis ja in so einem Feld, wenn es um Potenziale geht, welches Image hat der Sport, wie präsent ist er in der Medien, wie interessant ist er für Sponsoren, für Investoren und so weiter und so fort. Freizeitsport versus Vereinssport versus Spitzensport oder nicht versus, aber halt so diese Faktoren. Welche Potenziale siehst du da? Was sind vielleicht auch so die wie soll ich sagen, so die Knackpunkte, die Schlüsselpunkte, damit man eben in all diesen Bereichen irgendwie besser wird, sowohl bei der Vermarktung, wenn es darum geht, neue Investoren, Sponsoren zu finden, aber vielleicht auch präsenter zu sein, spannender zu sein, mehr hip oder weniger langweilig zu sein. Hast du da irgendwie so ein, wie soll ich sagen, Meinungsbild ist falsch, aber wo siehst du da die Potenziale?
Ja. Also ich sehe es Folgendes als das Wichtigste an. Ja, das, was früher Vermarktung im Sport war, jetzt vielleicht nicht nur im Tischtennis, ja. Im Prinzip, man sucht jemanden, der für einen Sticker auf dem Trikot einen bestimmten Betrag bereit ist zu zahlen. Ja, das ist, also wenn nicht völlig irrelevant geworden, ist es zumindest nur noch ein sehr kleiner Teil dessen, was man in der Vermarktung leisten können muss. Ja, es geht vielmehr darum, mit den Partnern gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, wie man sozusagen etwas für den Partner Interessantes schaffen kann oder wie man aus dem vorhandenen Portfolio an Dingen, die wir als Verband tun, ja eben etwas schneidern kann, wo man dann auch eine gemeinsame Medienwirkung erzielen kann. Ja, also wenn ich jetzt über manche der Gespräche, die wir im Moment gerade führen, reflektiere, dann ist manchmal die Frage, was macht ihr denn gerade im Breitensport? Was macht ihr denn rund um die Jugendarbeit? Beispielsweise unsere Minimeisterschaften, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ja. Das ist auf einmal ein interessantes Thema, auch für einen Partner, das zu unterstützen, ja. Und da eine gemeinsame Medienarbeit rund um die Minimeisterschaften beispielsweise an den Start zu bringen, ja. Andere sind interessiert an unserem Konzept Tischtennis Finals, ja, den Fest für die Tischtennisfamilie, was wir jedes Jahr durchführen, ja. Weil das auch eben eine unglaubliche Breite hat, vom Breitensport bis zum Spitzensport, ja. Und für viele Partner ist es interessant, sich damit zu assoziieren, ja. Aber das Wesentliche ist, es bedarf eines maßgeschneiderten Konzepts, ja, und nicht nur dem bloßen Verkauf eines freien Platzes auf dem Trikot unserer Nationalspieler. Das spielt dann auch eine Rolle, aber es ist dann nur noch ein Element.
Ja, dann hoffe ich, dass du da auch ein gutes Händchen hab, auch zusammen mit der Tischtennis Marketing Gesellschaft, die du ja schon genannt hast, die sich auch ein bisschen neu aufgestellt hat, vielleicht auch neue Akzente setzen wird. Du hast gerade schon mal kurz so angerissen, ein so ein Part sind ja auch immer die Events, ja, natürlich die internationalen Events, wie jetzt ein WTT Champions in Frankfurt, aber ich glaube so das Signature Event für den Deutschen Tischtennisbund sind ja mittlerweile die TT-Finals, die auch in diesem Jahr wieder in Erfurt stattfinden werden, 4. bis 7. Juni. Das wird wieder über Pfingsten sein. Richard, ganz kurz, sportlich, glaube ich, analog zum letzten Jahr, oder? Was gibt's da für Neuerungen? Gibt's da was Neues? Hilf mir mal auf die Sprünge.
Nein, also erstmal grundsätzlich sportlich keine Neuerungen, sondern wir haben es ja gesagt, es soll schon so als ein Tischtennisfest irgendwo wahrgenommen werden. Ich drücke uns alle Daumen, dass das Wetter ein Stück weit mitspielt. Da hatten wir in den letzten zwei Jahren nicht immer ein glückliches Händchen, aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass, ich sag mal, die Sonne scheint und wir ein, ja, nochmal etwas besseres Feld oder vor allem im Herrenbereich war ja letztes Jahr es so, dass da einige der Topspieler gefehlt haben, aber wir sind dieses Jahr dann doch ganz guter Dinge, dass wir viele der Besten eben am Start haben und da haben wir im Hintergrund jetzt schon einige Monate ja ein bisschen gearbeitet. Entscheidend bei dieser Geschichte ist natürlich, dass man es schafft, ein Stück weit alle Spielerinnen und Spieler zu sensibilisieren, dass eben Erfurt eine Chance ist, einmal sich zu zeigen, einmal sich mit seinen Sponsoren zu präsentieren und das natürlich auch vor heimischer Kulisse. Und ich sag mal, diese Karte haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch hinter den Kulissen bei den Spielern und Spielerinnen bespielt. Und ich bin wirklich ganz guter Dinge, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes Feld an den Start bringen. Und das macht natürlich auch Appetit auf die Finals in Erfurt.
Wolfgang, spielst du auch wieder mit? Du warst letztes Jahr dabei, oder? Das habe ich noch in Erinnerung.
Ja, also sollte mein Knie sich in die richtige Richtung entwickeln in den nächsten Wochen und Monaten, was ich sehr hoffe, dann will ich auf jeden Fall in Erfurt wieder spielen. Übrigens, 4. bis 7. Juni hast du richtig gesagt, aber es ist nicht Pfingsten, sondern es ist Frohleichnam dieses Jahr.
Ah, okay,
Ja,
sorry.
genau.
Ich
Aber
mache diese mit Feiertagen.
ich versuche auf jeden Fall mitzuspielen. Ich freue mich auch sehr, weil dieses Tischtennisfest in Erfurt haben wir ja jetzt auch für dieses Jahr nochmal erweitert. Ja, es wird eine Zusammenarbeit geben mit dem Behindertensport. Ja, wir werden ein Mix an den Start bringen bei den Finals der Aktiven, was der Deutsche Behindertensportbund melden wird. Ja, da freue ich mich, weil das einfach auch nochmal eine neue Komponente ist, ein Zeichen der Inklusion für die Finals. Und wir werden ein Freizeitsport-Event haben, was wir rund um die Messe in Erfurt organisieren werden. Ja, auch damit haben wir dann nochmal praktisch diese Tischtennisfamilie verbreitert. Und deswegen freue ich mich da unheimlich drauf, auch aktiv dabei zu sein.
Also ein DBS-Mix, aber im Regelsportwettbewerb sozusagen.
So ist es. So ist es.
Okay, wer ist das? Darf man das schon sagen? Gibt es da jemanden?
Das bleibt noch unser Geheimnis. Wir machen einen Cliffhanger draus.
Nur zu dritt hier. Es ist doch gar nicht so schlimm. Aber sind es dann, kannst du vielleicht sagen, sind es dann Rolli-Spieler? Sind es zwei? Ist das gemischt? Oder magst du gar nichts dazu sagen?
Lass dich überraschen, Benedikt.
Richard, ich, für einen Fünfer sagst du es auch nicht, okay. Na gut.
Nein, na das gut. Muss, letztendlich ist es eine Planung, aber ich glaube, wir sollten es dann eben veröffentlichen, wenn wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Aber ich finde es eine sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Idee, die wir da gemeinsam mit dem DBS entwickelt haben. Und ja, also es macht es einmal mehr noch interessanter, dieses Projekt der Finals und zeigt, welche Möglichkeiten man auch zur Weiterentwicklung hat. Aber auch für 10 Euro sage ich es jetzt trotzdem nicht.
Okay. Und was war es noch? Freizeitsport-Event, das ist wahrscheinlich auch noch gehypt, oder? Mein Gott, da lade ich hier zwei Drittel des Vorstands ein und es wird nichts gesagt hier, nichts.
Ich kann noch was dazu sagen. Also wir laden die Freizeitsport-Communities, die es ja in ganz Deutschland gibt, ein, am 1. Mai eine sozusagen lokale Vorveranstaltung durchzuführen und dann auch Leute aus diesem Teilnehmerfeld zu den Finals zu schicken. Ja, und mit denen machen wir dann ein Freizeitsport-Event auch rund um die Finals. Ja, das ist die Idee dahinter.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich muss sagen, im ersten Jahr fand ich es auch schon ganz, ganz cool, aber letztes Jahr fand ich nochmal ein großer Fortschritt. Richard hat gesagt, das Wetter hat leider in den letzten beiden Jahren nur so mitgespielt. Einmal haben wir bei unserem Podcast auf der Bühne gefroren, einmal muss man nach drinnen umziehen, aber letztes Jahr war auf jeden Fall dieser Festcharakter schon dadurch, dass die Senioren noch dabei waren, viel größer, da war ja viel mehr Trubel. Das Angebot war auch nochmal deutlich größer, was es so rund um Tischtennis gab und könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann dieses Jahr noch besser wird. Ihr wollt wahrscheinlich nicht verraten, wenn es noch irgendwas Neues gibt, aber es wird wahrscheinlich sicher wieder einen Live-Podcast geben, Richard, es wird ein Livestreaming geben, es wird, glaube ich, auch wieder einen großen Funpark geben und Aussteller mit Ständen und so weiter und so fort. Also ich glaube, für jeden Tischtennis-Interessierten, auch für die da nicht teilnehmen, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Es gibt auch noch Tickets. Der Deutsche Tischtennisbund bzw. die Tischtennis-Marketing GmbH suchen auch noch Volunteers in allen Bereichen. Da gibt's ja, kann man ja alles machen, von Kantine bis Livestream und Courtservice. Und also da gibt's ja wirklich viele, viele Bereiche, wo man helfen kann. Dann auch, glaube ich, wirklich hautnah dran ist und auch so ein bisschen hinter den Kulissen mit der Akkreditierung da überall hin darf. Also wirklich auch spannend für Tischtennis-Fans. Das findet man dann alles auf tt-finals.de. Alle Informationen, alle Links, Anmeldungen, Ticketseite und so weiter und so fort. Also da weisen wir nochmal drauf hin, dass ihr auf jeden Fall vorbeikommt. Wir sind schon wieder über eine Stunde, deutlich über eine Stunde. Und man hat immer das Gefühl, man hat trotzdem noch nichts besprochen. Ne? Aber es ist, Richard, vielleicht sollte man mal diesen Alles gesagt, kennst du den Podcast Zeit, Alles gesagt, wo der so lange geht, bis der Gast so ein Codewort sagt, das er am Anfang quasi ausmacht. Und dann ist der Podcast quasi abrupt zu Ende. Aber es kann auch sein, dass der Podcast 8 Stunden geht, so wie mit Kevin Kühnert oder so. Also das war das kann passieren.
Das wäre eine spannende Frage. Lass uns mal ein Codewort überlegen, aber da müssen wir natürlich uns auch dran halten. Jetzt ist dann das Vokabular groß genug, dass wir vielleicht einfach nach 6 Minuten das Codewort hören. Dann ist der Podcast vorbei.
Du musst ein Wort sagen, was du nie sagst. Und ich glaube, es gab auch eine Folge, ich glaube, es war mit Ulrich Wickert, den, glaube ich, auch die meisten kennen, der bekannter wofür geworden ist, beim Triumphbogen über die Straße zu laufen, glaube ich. Der hat nach 7 Minuten aus Versehen das Wort gesagt, dann war der Podcast zu Ende. Das gibt's also auch. Ich glaube, die haben den dann aber wiederholt. Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber was habe ich noch auf meinem Zettel? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Marty Supreme haben wir noch. Ich habe ihn schon gesehen. Wir haben auch mit Timo den Podcast gemacht. Das heißt, alle, die ihn gehört haben, wissen da auch schon ein bisschen mehr drüber. Ihr habt ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Wahrscheinlich.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Aber
bin sehr neugierig drauf.
Ist sehr neugierig. Ja, ist, wie gesagt, er ist ein bisschen verrückt, aber gerade noch so, dass er auch noch für den Mainstream gut zum Schauen ist. Und also ich fand den wirklich, wirklich sehr cool, auch unabhängig vom Tischtennis mal so, also mit Timothée Chalamet und auch der ganze Look and Feel von diesem Film ist wirklich Wahnsinn. Läuft in Deutschland an am 26. Februar. Am 25. gibt es ein Event in Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Tickets gibt. Wolfgang, weißt du das zufällig?
Ich hatte zuletzt gehört, dass es noch Tickets gibt, ja.
Ich könnte natürlich jetzt mal schnell gucken. Also es gibt eine quasi Tischtennis, ich würde es mal sagen, eine Tischtennis-Premiere im CineStar in Düsseldorf mit Timo Boll. Jetzt die letzten Tickets sichern, steht hier noch auf borussia-düsseldorf.de. Wir haben heute den 17. Februar. Gehen wir mal davon aus, dass der Podcast auch zeitnah veröffentlicht wird. Also es gibt noch ein paar Tickets, aber nur noch so 20, würde ich sagen. Wie gesagt, Timo ist auch da. Gibt es, glaube ich, auch noch einen kleinen Talk. Wolfgang ist wahrscheinlich auch da. Richard, kommst du auch oder bist du verhindert?
Ich komme auch.
Okay. Dann können wir ein Pärchen sitzen, Richard, wir beide.
So sieht's aus. Ich freue mich genau
zwischen...
Ich muss
meiner Frau sagen, dass die halt woanders sitzen muss. Das ist halt so. Nee, also für alle Tischtennis-Fans ab 26. Februar dann auch, ich denke, das läuft auch in allen Kinos in Deutschland. Der Film ist ja für 9 Oscars nominiert und Timo hat da, ich sag mal, ein Cameo-Auftritt, ein paar Sekunden, ist aber echt, echt ganz witzig und cool gemacht. Also, wer jetzt nicht nach Düsseldorf am 25. kommt, sollte auf jeden Fall in sein lokales Kino gehen. Ja. Haben wir sonst noch was, Wolfgang? Du schaust fröhlich? Was steht heute noch an? Was steht die Woche noch an? Sag mal, aus dem Alltag eines CEOs.
Ja, also heute Nachmittag noch spreche ich mit unserem Frank Wieberneit, unserem neuen Digitalmanager, natürlich zu den Digitalisierungsthemen. Und dann ist auch nochmal eine Diskussion heute, was wir rund um Marty Supreme die Premiere und den Kinostart noch machen als Verband. Ja, und wir arbeiten da mit dem Kinoverleih auch zusammen und positionieren unsere Vereine über die Vereinsmap, ja, auch in dem Werbematerial des Verleihs und so. Also da gibt's viele spannende Themen, mit denen ich mich auch noch beschäftigen darf im Laufe dieser Woche.
Und Richard, ich habe dich ja nicht nur in Düsseldorf gesehen, ich habe dich auch in Montreux im Livestream gesehen. Mir entgeht nichts. Ich weiß immer, wo du bist, auch wenn du nie ein Foto für unsere Instagram-Seite schickst. Aber in Singapur bist du jetzt nicht. Also ich glaube jetzt, unsere Jungs und Mädels fliegen jetzt die Woche hin. Das geht dann am Wochenende los.
Genau. Die ersten sind schon quasi im Flieger. Und ja, diese Woche beim Smash sozusagen die Quali. Und danach natürlich das Hauptfeld und ist natürlich für uns eine spannende Standortbestimmung insgesamt, weil natürlich wirklich die Crème de la Crème an den Start geht. Und ich bin jetzt beim Smash nicht dabei, aber wie gesagt, wir haben ja dann bald die WM vor der Tür und da hoffe ich natürlich, dass wir uns bis dahin nochmal ein Stück weiter in Form bringen können. Ja, ganz spannende Zeit und freuen wir uns sehr drauf.
Sehr schön. Ich freue mich auch. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, Wolfgang, aber da du ja auch Freund von Podcasts und von Tischtennis-Podcasts bist, hast du angeregt, dass wir unsere Schlagzahl wieder ein bisschen erhöhen bei Ping-Pong und Browser. Das war ja in den letzten zwei Jahren ein bisschen weniger geworden. Wir versuchen, der Richard und ich versuchen das auf jeden Fall, wenn das jetzt von guter Richard ist ja Teil des Vorstands, aber wenn es vom Vorstandsvorsitzenden so gewollt ist, wer bin ich, mich dem zu widersetzen. Man muss halt immer gucken, bei Richards engem Zeitplan, dass er wirklich, der Gentleman ist ja wirklich, war nicht Henry Maske auch der Gentleman?
Ja, das
ja,
stimmt.
Ne? Genau.
Andere also, Sportart, aber Gentleman.
Ja, andere Sportart, ja. Aber genau. Nee, also wir versuchen wieder ein bisschen öfters zu kommen und
solltet ihr unbedingt machen. Ich war schon immer ein leidenschaftlicher Zuhörer und jetzt ist es ja sogar Arbeitszeit für mich, wenn ich euch zuhöre. Also insofern ist das super.
Du kannst mich auch ersetzen, dann macht ihr beide das. Kein Problem.
Benedikt, du bist nicht zu ersetzen.
Das war jetzt nicht Fishing for Compliments.
Ja, hätte ich jetzt genau auch gesagt.
Nein, das war es nicht. Aber nein, also ich bedanke mich, Wolfgang, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich glaube, wir haben ein paar Themen angesprochen. Es fällt es sehr, sehr, sehr weit. Vielleicht wiederholen wir das auch nochmal, wenn uns die Gäste ausgehen bei 30 Folgen im Jahr. Vielleicht. Oder wenn es ein besonders kritisches Thema gibt, gibt es ja selten beim Deutschen Tischtennisbund, dann nochmal. Aber ja, genau, Richard, was haben wir für einen Cliffhanger? Warte mal, Cliffhanger hatten wir.
Ja, wir hatten das
Mix. Inklusion, Mix, das notiere ich mir hier gleich mal. Und dürfen wir schon was zum nächsten Gast sagen oder ist das auch noch ein Cliffhanger?
Ja, also das glaube ich, das können wir schon mal so in den Raum stellen.
Also ich sage jetzt nicht den Namen, ich sage nur, du hast ihn groß gemacht. Er war quasi dein Zögling, wie wir heute gelernt haben. Und deswegen ist er dir auch so dankbar, dass er wieder mal in unseren Podcast kommt. Der war ja schon mal da. Und genau, ansonsten, Wolfgang, ich danke dir, dass du da warst. Richard, dir natürlich auch. Ich glaube, es war ganz witzig, auch das Quiz. Vielleicht mache ich das jetzt einfach immer.
Mach mal, aber es ist, man kommt schon etwas ins Nachdenken und du hast so eine hohe Schlagzahl beim Quiz gehabt, dass auch ChatGPT immer so ein bisschen hinten dran gehangen ist.
Naja, du würdest noch parallel sonst wärst du der Digitalisierungsmanager, wenn du jetzt parallel das noch gegoogelt hättest.
Das war eindeutig der schwierigste Teil, ja. Aber vielen Dank für die Einladung.
Ja, ja genau, also vielen Dank. Macht's gut. Schöne Grüße an alle Tischtennis-Fans und Freunde und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.
Alles Gute. Tschüss.